Ja, Frank hat ja schon die ganze Bibelstelle genannt. Das ist gut zur Vorbereitung, zur Einstimmung. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was war dem vorausgegangen? Mose hatte die Israeliten aus Ägypten geführt, begleitet von vielen großen Wundern. Und später hat er das Amt übernommen, hat Josua das Amt übernommen. Aber immer wieder hat sich das Volk gegen die Leiter gestellt und rebelliert und auch gegen Gott. Und es denen schwer gemacht, den Leitern. Nach 40 Jahren kam dann dieser Einzug ins verheißene Land. Und dann war eben diese Passage, die wir eben gehört haben. Manchmal braucht es so eine Herausforderung, dass man immer vor die Wahl gestellt wird, wem willst du nachfolgen, diesem oder jenem oder was ist dir wichtig? Und auch uns heute kann es wichtig sein. Ich und mein Haus, wir kennen viele Formen von Häusern und ich finde, Lich ist ein besonderes Beispiel dafür. Immer wenn wir Besuch bekommen von außerhalb, kommen wir nach Lich und führen durch die alten schönen Straßen und bewundern die Häuser. Und es muss wirklich schön sein, hier zu wohnen. Also ich stelle mir das ganz besonders vor von der Atmosphäre. Und immer was ich so höre, ja, Lich ist toll. Für mich ist was anderes noch sehr beeindruckend. Na, geht das jetzt an oder nicht? Ja. Ich habe früher in Sigmaringen gewohnt, 10 Jahre lang. Schloss Sigmaringen haben vielleicht manche schon mal gesehen. Und damals waren wir Kinder immer eingeladen, einmal im Jahr auf das Schloss zu gehen. Und da war dann der Wilhelm Fürst von Hohenzollern, Friedrich Wilhelm Fürst von Hohenzollern. Und wir sind da immer in kleinen Gruppen reingezogen und haben dann etwas gesungen. Und zwar, hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. Vieles soll er geben, lange soll er leben, selig soll er sterben, das Himmelreich erwerben. Danach gab es für uns alle so einen Weckenmann, so einen Teig, da durften wir wieder rausziehen und dann kam die nächste Gruppe dran. Also es sind bestimmt ein paar hundert Kinder da reingezogen und haben das Sprüchlein gesagt und so weiter. Ja, so ein Prachtbau kann schon verlockend sein, also 450 Zimmer. Man stellt sich vor, die Verantwortung, das alles zu reinigen, zu beheizen, in Ordnung zu halten. Also ich denke, das ist bestimmt so ein Einzelding. Wir wollen es sicherlich etwas kleiner haben und brauchen nicht so einen riesen Prachtbau. Aber eine völlig andere Betrachtungsweise wäre doch diese. Vielleicht sehen wir bei dem Schriftwort Ich und mein Haus so eine Kachel an der Wand und sehen eine Idylle auch gleichzeitig. Der Vater sitzt am Tisch, Familie drumherum, die Bibel ist aufgeschlagen. Und so ein Bild hat man vielleicht auch, wenn man das liest, Ich und mein Haus. Es gibt keinen Fernseher in der Wohnung da, kein Telefon, schon gar kein Handy. Also alles so schön, Idylle. Aber diese Idylle, die gibt es heute nicht mehr. Jetzt geht es doch darum zu gucken, wie können wir so einen Vers für uns heute in die aktuelle Gegenwart übertragen. Bei mir früher war es so, ich bin katholisch erzogen und da war das Familienleben schon sehr stark kirchlich geprägt. Wir sind oft zur Kirche gegangen, waren wir schon morgens vor der Schule und zu jedem Feiertag, Geburtstag, Namenstag, Todestag, alles dauernd Gedenktage und ständig waren wir in der Kirche. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich das als Jugendlicher nicht mehr so toll fand. Ich habe mich davon dann auch abgewandt und wurde zum schwarzen Schaf der Familie. Später, mit 21, bin ich dann in Freiburg durch Campus für Christus gläubig geworden, habe mich für Jesus entschieden. Und wenn ich dann nach Hause kam mit der Bibel unterm Arm, war das wieder nicht in Ordnung. Da war ich wieder ein schwarzes Schaf, nur diesmal von der anderen Seite. Also ich konnte es zu Hause eigentlich nicht recht machen. Ich denke, wir gehen mal gemeinsam durch ein normales Haus und schauen uns die einzelnen Räume an. Und wenn jemand kein Haus hat, nur ein Zimmer bewohnt, gelten die Sachen auch im kleineren Maßstab, aber ähnlich. Also wir haben eine Fassade eines Hauses. Sie gibt Schutz, Isolierung, auch eine gewisse Schönheit. Der Vorgarten, so eine kleine Visitenkarte zur Straße, wenn man reinkommt, aha, so und so. Garage gibt es da normalerweise oder häufig ein Auto, Mobilität, wir sind beweglich. Das Wohnzimmer, ein Aufenthaltsraum, Gemütlichkeit, Besucher können kommen und sich wohlfühlen, wird oft auch als Fernsehraum genutzt. Gästezimmer, wir empfangen Leute, manchmal übernachten die auch dabei. Küche und Esszimmer, wir werden versorgt und ernährt durch diese Räume. Schlafzimmer, Ort des Rückzugs, um die Akkus wieder aufzuladen. Dachboden oder Keller ist da vielleicht Rumpelkammer, alles wird abgestellt, was man nicht mehr braucht. Werkstatt oder Hobbyraum, was lässt mein Herz höher schlagen? Der Garten, für die einen ist es Spaß, für die anderen nur eine lästige Pflicht, Last oder Hobby. Ich möchte jetzt mal diese Räume auf uns als Mensch übertragen und mit euch gucken, gibt es vielleicht Hindernisse oder Ablenkungen in diesem unserem Haus, dass man sagen kann, es ist nicht in der von Gott gedachten Weise, wie wir das verwalten und bedienen. Die Erlebniskurve des Lebens stelle ich mir ungefähr so vor, man ist anfangs Single, manche bleiben lebenlang Single, man wird Paar, man wird Familie, Kinder fliegen aus, man spricht vom leeren Nest, man ist dann wieder ein Paar und einer von beiden bleibt als Single zurück im Alter, bis auch er stirbt. Oder Werdegang eines Hauses, erst ein Zimmer, später hat man Haus oder Wohnung, ist groß genug für Kinder, ist aber noch nicht abbezahlt, schon sind die Kinder wieder flügge und weg. Und dann steht man da mit einem zu großen Haus so häufig und muss den Aufwand wieder versuchen zu reduzieren. Als wir im letzten Jahr umgezogen sind von Polheim nach Leigestern, mussten wir auch aus dem gemieteten Haus ausziehen wegen Eigenbedarfskündigung. Und wir hatten einen Riesenstress, alles zu reinigen. Dachboden, Keller, Garage, Fahrradkeller, alles. War eine Riesenstrapaze, wird ungefähr unseren Besitz halbieren, um es in die künftige Wohnung zu bekommen, die wir dann in Leigestern gefunden haben. Wir haben viel verkauft, wir haben viel verschenkt und haben immer noch einen Rest mitgeschleppt und extra noch eine Garage angemietet, um alle unterzukriegen, weil es so viel war. Und wir hatten Mühe, es loszukriegen. Und selbst heute haben wir noch immer zu viel Ballast und finden manches nicht. Wir suchen immer noch Schriften, Papiere, Bücher, alles Mögliche. Und ja, es ist immer noch zu viel. Gehen wir weiter und gucken nach der Fassade, unser Äußeres. Wir legen Wert darauf, uns schön zu machen, schminken, schmücken. Wir wollen toll aussehen, gut wirken, ist auch in Ordnung. Aber manchmal ist auch so wie so ein Schutzschild. Wen lasse ich an mich ran? Wie eine Zwiebel haben wir mehrere Schichten und sind darauf bedacht, ja, keinen zu tief reinzugucken lassen in die verschiedenen Schichten. Wir legen sehr viel Wert darauf, wer darf wie weit in uns hineinkommen, mal hineingucken. Manchmal hat diese Pelle auch mit Unsicherheit zu tun, weil wir uns oft selber gar nicht verstehen und selber erkennen. Jemand sagt zum Beispiel, er sei ein guter Seelsorger. In Wirklichkeit redet er die ganze Zeit nur von sich, kann überhaupt nicht hinhören. Also so muss man gucken, wie kann man das richtig anwenden. Männer und Frauen haben unterschiedliche Arten von Fassaden. Wir kennen das aus der Werbung, der Mann sagt gerne, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Also er ist stolz auf Besitztum und Äußerlichkeiten. Frauen würden so nie reden, die haben andere Werte. Ein Mann hat mir mal gesagt, er weiß gar nicht, was in ihm drinsteckt. Er hat keinerlei System, keinen Halt, keine Bergung. In ihm ist nur ein riesiges Loch. Er weiß gar nicht, wer er wirklich ist. Bei Frauen geht es mehr um Schönheit und Attraktivität und viele haben auch nicht mal was dagegen, sexy zu wirken. In Butzbach war ich lange Zeit in der Stadtmission, da war eine Moderatorin, die hat ein schulterfreies Teil, also bis hier oben hin, also alles hier war offen und ich fand es unmöglich. Ich habe dann hinterher noch mit dem Pastor gesprochen, der so, ach ja, das ist heute halt so. Aber ich finde, wenn Frauen sich in der Weise äußern und darstellen, müssen sie sich nicht wundern, wenn die Männer ihre Augen nicht beherrschen können. Aber ich merke auch, viele Frauen haben keinerlei Vorstellung von der Gewalt oder von der Macht, die sie ausüben in dieser Weise, die sie da an den Tag legen. Wir gucken ins Wohnzimmer, da ist ja oft der Fernseher, mit das Fernsehverhalten ansprechen. Womit lasse ich mich füllen? Was ist nützlich, was ist wahr? Wie viele Stunden verbringe ich vor diesem neuzeitlichen Hausaltar? Müssen wir uns mal eine Frage stellen. Denn die Medienlandschaft hat sich stark geändert. Früher war ein formulierter Bildungsauftrag da, aber es ist heute weitgehend verschwunden. Heute geht es nur um Geld, Profit und was am meisten die Einschaltquoten bringt, das wird gesendet, das zählt. Okay. Viele legen Wert auf Schutz, Fahrradhelm, Sonnenbrille, die lasse ich jetzt mal nur so. Also wir achten sehr auf das, was wir an uns ranlassen, äußerlich, was Gefahren sein könnten. Und ich denke, es wäre besser, dass wir auch den inneren Schutz berücksichtigen und da viel mehr drauf Wert legen. Die Vermieterin unserer Garage ist komplett blind, von Geburt an blind und jetzt 75 Jahre alt. Und wir haben jetzt mit ihr auch eine Freundschaft begonnen, wir treffen uns öfter, wir führen sie auch rum da und dort. Und sie sagte uns auf Nachfrage, eigentlich möchte ich gar nicht mehr sehend werden. Diese tausendfältige Informationsflut, ich würde das überhaupt nicht verkraften. Sie ist zufrieden mit dem, wie sie von Gott und von Menschen versorgt wird und damit kommt sie klar. Ich finde, auf eine Art hat sie recht, nicht, dass wir jetzt auch alle blind werden müssten, aber ich finde, diese tausendfachen Ablenkungen des Alltags, ich spreche auch von mir, manchmal bräuchte man einfach Scheuklappen oder eine Einschränkung dessen, was uns alles beflutet und überflutet. Gästezimmer, wir sollen großzügig sein, dürfen großzügig sein, Leute einladen. Vielleicht haben wir sogar Platz in dem Haus, wo wir wohnen und können Pflegekinder aufnehmen oder ausländische Flüchtlinge, die bisher noch keinen Unterschlupf gefunden haben. Da muss jeder gucken, was möglich ist. Es sind ja bis 100 Millionen Menschen auf der Flucht derzeit. Also viele haben alles verloren, alles zurückgelassen und haben nichts, nur was sie am Leib tragen. Und wir sind so super bevorzugt hier und leben in großem Wohlstand. Küche und Esszimmer. Was würde unser Körper an Nahrung verlangen bzw. ablehnen, wenn er zu uns reden könnte? Wenn er sagen könnte, Michael, das eine Bier ist zu viel. Oder Barbara, lass doch diesen Kuchen mal stehen, den zweiten, den er jetzt gerade isst. Ja, wenn da so ein Gespräch wäre vom Körper, wenn er sagen würde, stopp. Ich glaube, das wäre gut. In einem Taschenbuch für Sportler habe ich eine Tabelle gefunden, da waren 9 von 10 Faktoren aufgelistet, die wir in der Hand haben, wo wir unser Leben verkürzen können durch Maßnahmen, die wir tun oder durch unverantwortliches Handeln. Kommen wir zum Schlafzimmer. Abgesehen vom Erholungsschlaf könnte man eine ganze Menge zu diesem Raum sagen. Ich beschränke mich darauf, dass Gott selbst uns die Ehe und das Sexleben gegeben hat. Was anfangs noch Himmel auf Erden war, ist in einer gefallenen Welt oft zum Kampfplatz geworden. Streit und Tränen sind da oft mehr als Liebe vorhanden. Das weiß ich aus Gesprächen mit vielen Leuten. Und meine Frau und ich stimmen darüber überein, dass wir Gott später mal fragen werden, warum er denn Sex bei Männern und Frauen so unterschiedlich angelegt hat. Homeoffice. Bei mehreren Personen war das ja oft während Corona-Zeit, dass mehrere zu Hause da an diesem Homeoffice haben mussten, online sein mussten, Mann und Frau, oft auch noch die Kinder für die Schule, da gab es oft viel Stress und Streit. Der Raum war oft auch gar nicht da oder die Anschlüsse waren nicht da. Also es war nicht nur Segen dieser Möglichkeit, sondern wie gesagt, Streit und oft keine guten Ergebnisse. Viele haben weiterhin das Homeoffice, ich auch. Ich finde es auch jetzt ganz praktisch und gut. Die dunkle Seite aber davon ist, dass es nachweislich vielen Männern schwerfällt, den Verlockungen von Internetpornografie zu widerstehen. Manche sind ohne Absicht da hineingeraten und waren ziemlich schnell fasziniert von diesen Angeboten. Nun sind sie aber gebunden, kommen aus eigener Kraft oft nicht mehr da heraus. Ist auch so, wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzt, ist die Einladung doch groß und macht es sehr angenehm. Und diese Sucht, die Ehen und Familien zerstören kann, hat immer mehr um sich gegriffen. Es gab eine allgemeine Online-Umfrage, in der stand, 17% der deutschen Männer rufen täglich, 43% wöchentlich pornografische Seiten auf. Frage, dürfte deine Frau, dein Freund oder wer sonst sämtliche Dateien deines PCs anschauen? Ich hatte früher auch versteckte Dateien, aber die sind mit Gottes Hilfe inzwischen alle bereinigt. Ich komme noch später darauf zurück. Werkstatt und Hobbyraum. Es geht um die Frage nach Einteilung von Zeit und Geld. Vielleicht kommen Kinder oder Partnerinnen dabei oft zu kurz am Wochenende. Da könnte der Papa zum Beispiel mal die Kinder nehmen und der Frau einen freien Samstag oder ein freies Wochenende gönnen. Das habe ich früher manchmal bei meiner Frau gemacht und da war sie sehr dankbar für. Denn nach wie vor tragen die Frauen die Hauptlast für Wohnen, Essen, Kleidung und Erziehung. Gucken wir uns den Dachboden und Keller an. Da gibt es so viel Ballast. Wohin mit dem ganzen Krempel? Gibt es in der Wohnung einen Platz der Stille, wo ich leichter in die Gegenwart Gottes kommen kann, zum Gebet, zum Bibellesen? Ich merke das jetzt erst im Ruhestand, wo ich mir das eher leisten kann, dass mir das gut tut und dass ich mir auch gerne diese Zeit nehme. Ich habe auch noch eine Bank im Feld, wo ich manchmal mit dem Fahrrad hinfahre und da in der Sonne sitze und Texte lese und bete. Gott hat nichts dagegen, wenn wir unser Haus und die Wohnung schön machen, aber wir sollen uns davor hüten, es immer weiter zu treiben, als wären wir auf ewig hier. Wir sind hier nur als Durchgangsstation. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Noch zu erwähnen wäre die Nachbarschaft. Friede und Zusammenhalt wären schön, doch wie oft hört man von Streit und Zank. Unsere Vermieter zum Beispiel, wo wir jetzt wohnen, die haben direkt mit dem Nachbarhaus, mit der Frau, keinen Kontakt seit Jahren. Die hatten wegen 30 cm Grundstücksgrenze gestritten vor Gericht. Und seit der Zeit sind die zerstritten und reden nicht mehr miteinander. Wo ich frage, kann man denn da nicht drüber reden und sich einig werden? Offensichtlich nicht. Also der Besitz kann Anlass für Zank und Streit sein. Pfarrer Maschmann drüben in Polheim, den manche noch kennen von früheren Jahren, der hat mal gesagt in einer Pfingstpredigt, die Hälfte aller Grundstücke in dem Ort müssten zurückgegeben und neu verhandelt werden, wenn es gerecht zugehen sollte. Das ist ein Wort. Also Besitz kann auch belastend sein. Wir sind gerne Individualisten, aber eine Gemeinde lebt davon, dass viele mitarbeiten. Ich habe den Eindruck, hier arbeiten viele mit, da ist das Problem nicht so der Fall. Wir sollen uns als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen lassen. Hier sehen wir das Bild vom katholischen Krankenhaus in Gießen, habe ich da gefunden, diesen schönen Spruch. Und das finde ich schön, dass sie es gemacht haben. Bei uns soll es also nicht so sein, dass wir nur sonntags etwas Besseres anziehen und ein freundliches Gesicht aufsetzen und denken, jetzt mache ich mal 2 Stunden Gottesdienst und dann ist wieder gut für die Woche, sondern der Gottesdienst ist im Alltag. Da soll unser Gottesdienst sein, da wo keiner hinschaut, da wir mit Anfechtungen zu kämpfen haben, mit Ablenkungen. Und da sollen wir uns Gott zuwenden, wie Thomas, der Zweifler, sagen, mein Herr und mein Gott. Ich möchte aus diesem Buch 2 Seiten vorlesen. Martin Schleske von diesem Geigenbauer, Herztöne, Lauschen auf den Klang des Lebens. Ein ganz, ganz empfehlenswertes Buch. Und ich habe da 2 Seiten raus. Das geht wirklich unter die Haut, was er teilweise schreibt. Also war am Geigenbauen. Ich prüfte die Schneide und merkte, dass sie stumpfer war, als ich dachte. Dennoch machte ich weiter. Es wäre richtig gewesen, das Eisen zu schärfen. Aber ich wollte die Arbeit nicht unterbrechen. Es dauert lange, ein Eisen gut zu schärfen. Und diese Unterbrechung stört den Arbeitsfluss. So redete ich mir ein, es reicht schon noch. Dieser Moment war ein innerer Blitzeinschlag. Es war, als würde Gott fragen, was hast du da gerade gesagt? Ich war erschrocken und wiederholte, es reicht schon noch. Was ich dann spürte, war eine unermessliche Traurigkeit, als würde der ganze Himmel sagen, wie oft höre ich diesen Satz von euch? Ich möchte euch schärfen, aber ihr sagt, es reicht schon noch. Das alles war mehr als nur ein inneres Hören. Es war, als ob Gott mich auf eine erschütternde Weise etwas von seinem Innersten spüren ließ. Die Botschaft schien direkt aus seinem Herzen zu kommen. Der Satz, es reicht schon noch, ist ein Herzensgedanke des Menschen. Wir spüren unsere Abgestumpftheit, aber anstatt uns schärfen zu lassen, sprechen wir uns diesen fatalen Satz ins Herz. In den Tagen danach las ich intensiv in der Heiligen Schrift und war erstaunt festzustellen, dass Jahrtausende zuvor jemand offenbar das Gleiche erlebt haben musste, den gleichen prophetischen Moment. Denn ich entdeckte im Buch Kohelet ähnliche Worte, Kohelet oder Prediger. Da schreibt er, wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schneide ungeschliffen bleibt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten. Aber die göttliche Weisheit bringt die Dinge in Ordnung. Der Epheserbrief des Neuen Testamentes sagt etwas Ähnliches. Da heißt es von Menschen, sie haben sich ihrem Leben entfremdet und sind durch den verwahrlosten Zustand ihres Herzens abgestumpft. Ich habe, als dies damals geschah und all die Jahre danach, viel darüber nachgedacht. Es war ein sonderbares Anteilnehmen am Schmerz Gottes. Gott möchte uns also in seine Nähe ziehen, und wir sträuben uns manchmal, weil wir aus der Ruhe und Komfortzone uns nicht gerne herauskitzeln lassen wollen. Aber wir verpassen ein erfülltes, spannendes Leben. Gott möchte uns zu dem Menschen entwickeln, wie er ihn ursprünglich gedacht hat, und das kann sogar noch bei einem älteren Menschen gelingen. Wie schwer muss es doch für Gott sein, zu unserem Herzen durchzudringen, durch diese Zwiebelschalen, von denen ich schon gesprochen habe. Und doch wäre es in diesem Fall zu unserem Besten. Jesus first, Gott zuerst in unseren Gedanken, Worten und Taten. Ich empfinde es als eine Herausforderung, diese Hinwendung täglich neu zu aktivieren. Aber ich möchte lenkbar sein für den Heiligen Geist, nicht wie eine Marionette, sondern mit innerer Zustimmung und mit ganzem Ja. Nicht drehen um mich selbst, sondern die suchenden Menschen an meiner Seite wahrnehmen. Im Alten Testament finden sich kapitelweise viele Hinweise, wie Gott wollte, dass die Israeliten erst die Stiftshütte und später auch dann den Tempel bauen und ausstatten sollten. Im Neuen Testament lesen wir dann, dass viele dieser Vorschriften auf Jesus und sein vollkommenes, fleckenloses Opfer hindeuteten. In der heutigen Zeit haben wir kaum noch Verständnis davon und lesen schnell über diese Hinweise hinweg. Obwohl ich jetzt nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche bin, muss ich schon sagen, dass in manchen Gemeinden es an dieser Ehrfurcht fehlt, die manchmal in einem besonderen Kirchengebäude oder in einem Festgottesdienst zum Ausdruck kommt. Gott ist nicht unser Kumpel, dem wir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, und ansonsten ihn einen guten Mann sein lassen. Ich war vor 3 Jahren in einem Kloster, im Kloster Germerode, und habe da bewundert, die dicken Mauern, die vor 800 Jahren gebaut worden sind. Und nicht nur da, dieses Kloster, auch viele anderen Kirchen, die wurden ja damals angefangen, gestartet, und alle Leute wussten, wir werden nie sehen, wie das Gebäude mal fertig sein wird. Vieles hat ja hunderte von Jahren gedauert, bis es endlich fertig wurde und dann zum Lobe Gottes da war. Jetzt haben wir so das Haus durchgeguckt, die verschiedenen Räume in unserem Leben. Ist die Frage, was soll aussortiert werden? Was ist Ballast? Was ist sogar vielleicht Sünde? Ich frage dich, willst du nicht nur einzelne Räume säubern und befreien, sondern das ganze Haus, dein ganzes Leben mit Gottes Augen anschauen und von ihm reinigen lassen? Möchtest du nicht nur, dass er im Gästezimmer wohnt, sondern in allen Räumen deines Lebens Platz nimmt und da zu seinem Recht kommt? Es hängt mit dem Gottesbild zusammen, was ich habe. Habe ich das Gottesbild, dass er das Beste für mich kann und will und macht? Oder will ich was zurückhalten und sage, nee, da ja, aber da nein? Ich würde ein praktisches Beispiel von mir nennen. Ich habe im letzten September, gab es bei uns die Predigt von Arno Kavol in der Gemeinde, in Christusgemeinde in Linden. Und die war sehr herausfordernd. Ich habe dann einen Termin mit ihm ausgemacht, Arno Kavol, ehemaliger Baptistenpastor aus Gießen. Und habe dann mit ihm mein Leben so beguckt und vor ihm alles ausgebreitet im Sinne einer Lebensbeichte. Habe also alles hingelegt und besprochen. Und dann haben wir uns hingekniet. Und er hat unter Handauflegung mir Vergebung zugesprochen und mich da also befreit. Und hat auch geraten, den Psalm 23 als ein persönliches Jesuswort für mich in Anspruch zu nehmen. Am nächsten Tag kam wieder Psalm 23 dran bei einem Geburtstag. Da wurde auch darüber gesprochen und alle Gäste bekamen die Broschüre der Marburger Medien mit über diesen Psalm. Und am Tag darauf bin ich dann mit der Broschüre ins Feld gefahren, habe in einer Abendsonne gesessen und es sehr auf mich wirken lassen, nochmal ganz neu mit Jesus die Sache klar gemacht und mich ihm neu ausgeliefert. Und ich war auch dankbar, wie Gott das benutzt hat, diese Predigt, diese Broschüre, und das hat sehr gut für mich zusammengepasst. Und was ich erlebt habe seither, kommt ungefähr meiner Bekehrung vor 50 Jahren gleich. Also die gleiche frische Begeisterung, Erneuerung, Hingabe, auch die Fähigkeit, Sünden und Anfechtungen zu widerstehen. Und Ich habe dann kurz darauf auch eine Predigt gehalten dort in der Gemeinde und auch darüber berichtet, auch von dieser Befreiung erzählt. Und später kamen einige, haben sich bedankt dafür, besonders einer mit Tränen in den Augen sagte: Michael, danke für deine Predigt, dass du gesagt hast. Er hatte herausgehört, ich hätte von sexuellen Anfechtungen gesprochen, wie man die unter die Füße kriegt, was ja auch stimmt, obwohl so permanent dezidiert nicht gesagt hatte. Aber er meinte, in Gemeinden würde das oft übergangen, dieses wichtige Thema, obwohl fast alle Männer damit zu kämpfen hätten. Und ich kann auch sagen, das ist nicht einfach, auch für mich nicht, auch im vorgerückten Alter nicht. Ich habe oft damit zu tun, zu kämpfen. Und es ist manchmal eine Sache von einer täglichen Übung bis hin zum Minutentakt. Ich gehe damit zu Jesus und sage, ich schaffe es nicht, aber Herr, mit deiner Hilfe kann ich schaffen und überwinden. Ich habe keine harten Dinge konsumiert im Fernsehen, aber die Weichen haben schon genügt, um mich immer wieder im Laufe meines Lebens abzulenken von meiner Aufgabe in Beruf, Gemeinde und Familie. Und kann sagen, ich bin frei davon. Es gab eine Tagung in Köln. Der Hoteldirektor fragte einen der Teilnehmer, was sind denn das für Männer hier? Die Antwort war, das sind alles Pastoren und Prediger. Da sagte der, seltsam, letzte Nacht hatten wir einen dermaßen starken Zugriff auf die Pornoseiten des Hauses wie noch nie. Es ist also eine ständige Versuchung da. Und ja, es gibt 2,6 Millionen Euro Umsatz weltweit pro Tag mit Internetpornografie. Deutschland liegt an erster Stelle in der Statistik. Schätzungsweise sind 500.000 Menschen in der Weise pornosüchtig, dass sie ihren Alltag nicht mehr im Griff bekommen. Das sagt die Techniker Krankenkasse. Und man spricht von einer großen Dunkelziffer. Ich frage mich und frage euch, wie kann es sein, dass ein katholischer Priester im Landkreis Gießen über 40.000 Dias oder Bilder mit Sex mit Kindern gespeichert hatte? Ich meine, der Zölibat hatte auch so seinen Anteil dran, aber unabhängig davon. Also ich sehe einfach bei dieser ganzen Problematik, da ist viel unter der Decke verborgen und schafft Probleme weltweit. Ich sage das nicht aus Sensationsgier oder aus einer höheren Warte. Ich war ja auch oft fasziniert von solchen Bildern, bin aber dank der Gotteshilfe davon frei geworden. Ich habe sie nochmal aufgeschrieben. Offenheit, Erkennen des Versagens, Bekenntnis vor Gott und einem Seelsorger, Beichte und Lossagung mit dem Ziel, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe seit vielen Jahren einen Gebetspartner in Butzbach, mit dem habe ich mich oft getroffen, und mindestens einmal wöchentlich sind wir am Telefon, wir sprechen unsere Sachen durch, beten füreinander. Und ohne so einen Partner hätte ich keine Garantie, wie es mir gegangen wäre. Jesus sagte, wer eine Frau begehrlich anblickt, hat schon im Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Und das habe ich oft erlebt. Ich wüsste aber ganz gerne, wenn ich Jesus auch mal treffen würde, frage ihn, Jesus, wie hast du das damals erlebt? Du hast auch die schönen Frauen gesehen, du hast auch die Gefühle gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Das würde ich ganz gerne mal von hören. Sage keiner, das kann mir nicht passieren. Vor einigen Jahren hat mir der Christoph Matthias, der Teamleiter von Team F, einen Mann nach Marburg geschickt in die Seelsorge. Der hat sich eine weitere Frau angelacht, zusätzlich seiner Ehefrau. Wir haben gesprochen, aber er war nicht bereit, zurück zu seiner Frau zu kommen. Er wollte gerne beide Frauen behalten. Er hat dann den Kontakt abgebrochen, weil ihm das zu direkt war, dass ich gesagt habe, du musst die neue Frau aufgeben. Ich habe auch ein Beispiel von mir. Eine Kollegin in Marburg hatte ein Wasserfass zu verkaufen. Ich bin dahin gefahren, habe das Wasserfass gekauft, ins Auto eingeladen, haben uns noch hingesetzt zusammen, einen Tee getrunken und haben auf Anhieb große Übereinstimmung festgestellt. Die Hälfte der Bücher hatten wir parallel. Wir hatten ein wunderbares Verständnis. Dann habe ich sie eingeladen, zu mir ins Büro zu kommen, ein paar Wochen später. Abends nach Dienstschluss haben wir uns da wieder hingesetzt, toll geredet. Und dann hat sie mich in ihr Büro eingeladen, zu einer Mittagspause, auch in Marburg. Und da habe ich gesagt, also ich muss hier Schluss machen. Ich merke, ich kann meine Gedanken nicht mehr loslassen. Da habe ich also einen Cut gemacht, schweren Herzens. Aber ich sah einfach die Gefährdung meiner Ehe und habe einfach gesehen, wenn ich jetzt hier nicht Schluss mache, ist da Gefahr. Ich würde sagen, wir haben eine gute Ehe. In 3 Jahren haben wir goldene Hochzeit. Und ich kann mit Barbara ziemlich offen über all diese Themen reden. Aber hier in Bezug auf jene Frau in Marburg hat es etwas gedauert. Aber es hat auch eine Krise ausgelöst, wie ihr euch denken könnt. Ich habe mir schon in der Vorbereitung überlegt, ob ich jetzt so ins Detail gehen sollte mit diesem Thema. Aber ich finde, wenn jemand betroffen ist, braucht er einen Ausweg gezeigt. Und wenn ihr welche kennt, könnt ihr auch ihnen sagen, ja, es gibt einen Ausweg und so kann man so einen Ausweg beschreiten. Es gibt natürlich auch viele andere Verhaltensweisen, die genauso schädlich sein können. Alkoholmissbrauch und andere Gebundenheiten. Aber diesen Bereich wollte ich jetzt mal besonders betrachten mit euch. Wenn jemand meint, es wäre alles zu moralisierend, war das nicht meine Absicht. Es ist eher so wie ein Inspekteur, wenn ein Haus betrachtet und analysiert und merkt zum Beispiel, wo sind überall Stellen, die sind nicht gut isoliert, wo muss nachgebessert werden. Das Ziel ist die Verbesserung, nicht die Frage nach Schuld oder Versagen. Unser voriger Vermieter hat immer gesagt, wenn es ein Problem gibt, einfach melden, dann wird der Schaden behoben. Und so geschah das dann auch. Und so bietet auch Gott an, ihm unseren Schaden zu nennen und von ihm in Ordnung bringen zu lassen. Und wer von uns wollte so ein Angebot ausschlagen? Was hat sich bei mir seither verändert? Ich habe also viel mehr Hunger aufs Wort Gottes. Ich lese gerne und viel in der Bibel. Ich habe Freude am Gebet, es ist keine Pflicht mehr. Ich habe ganze Listen mir neu angelegt. Ich habe seit letzten Oktober kein einziges erotisches Bild mehr angeguckt, weder im Handy noch Internet noch PC. Es geht einfach hier um den Kampf gegen das Böse. Überall, wo er hervorkommt, dass wir wissen, ich bin auf der Seite des Siegers und kann überwinden. Ich habe auch seither 2 große Männergruppen gestartet, dort in Linden, eine mit 9, eine mit 10 Leuten. Und merke einfach, ich habe es durch die Befreiung, kann anderen was geben und es macht Freude. Dringlichkeit der Zeit. Manch einer mag vielleicht sagen, naja, später mal, wenn ich älter bin, habe ich Zeit dafür. Aber ich würde sagen, nein, jetzt, heute ist der Tag, wer weiß, wie lange er überhaupt leben kann. Also wir lesen von Unfällen und es kann heute mit uns zu Ende gehen. Und ich möchte auch auf die politische Lage kurz eingehen. Zurzeit, kurz bevor, jetzt ab 12. Juni, gibt es ein NATO-Großmanöver. Es kommen 220 zusätzliche Flugzeuge hierher aus 18 Nationen. Es werden 10.000 Soldaten involviert. Und da man bei dem Putin nie weiß, weil er sich wie ein Geistesgestörter verhält, weiß man nie, was als nächstes kommt. Also es schaukelt sich immer mehr auf, was in der Ukraine passiert. Und es kann durchaus sein, dass heute oder morgen oder in einem Monat viel mehr losgeht, als was wir bisher da erleben. Und gerade der Putin, der Adolf Hitler hat ja mehrere Millionen, hunderte von Millionen geopfert für sein großes Ziel mit seinem großen Deutschland. Und ähnlich ist der Putin ja auch, er hat auch sein großes Russland vor sich. Und wenn er durchdreht, dann haben wir Krieg schneller, als uns das lieb ist. Vielleicht sagt ihr hier als Gemeinde, ach, wir sind so wenige. Aber ich möchte sagen, nein, ihr seid nicht wenige, ihr seid viel, wenn der Geist Gottes in euch ist. Jesus hat mit 12 Aposteln damals die Welt auf den Kopf gestellt. Und auch ihr als kleine Schar seid stark genug mit der Macht des Herrn, dem Heiligen Geist. Und braucht euch nicht klein fühlen, wenn ihr hingeht im Namen des Herrn. Dann seid ihr groß und mächtig. Segne mich und lasse mich ein Segen sein. Das ist mein neues Lebensmotto seit Oktober. Ich bete das jeden Morgen, manchmal auch tagsüber und ich gehe in jede Begegnung hinein mit dieser Gesinnung und ich habe oft schon super Erlebnisse gehabt dadurch und bin sehr dankbar dafür. Mein Leben ist abenteuerlicher geworden, viel mehr als ich es je gedacht hätte. Und ich habe nicht den Eindruck, ich werde älter, sondern ich wachse Gott entgegen. Als Zusammenfassung meiner Predigt möchte ich eine Erzählung vorlesen. Eine Frau erfuhr, dass Gott zu ihr kommen wollte. Zu mir, schrie sie, in mein Haus. Sie rannte durch alle Zimmer, lief die Treppen auf und ab. Sie kletterte zum Dachboden hinauf, sie stieg in den Keller hinunter. Sie sah ihr Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie sie, In diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen. Alles schmutzig, alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Sie riss Fenster und Türen auf. Freunde, Freundinnen, rief sie, helft mir aufräumen, irgendeiner, aber schnell. Sie begann, ihr Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah sie, dass ihr tatsächlich einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser und Fenster zu putzen. Das schaffen wir nie, schnaufte die Frau. Das schaffen wir, sagte der andere. Und so plagten sie sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tischen. So sagte die Frau, jetzt sind wir doch noch fertig geworden. Jetzt kann mein Besuch kommen, wo er nur bleibt. Da sagte der andere, aber ich bin doch schon die ganze Zeit bei dir. Er setzte sich an den Tisch und sagte, komm, iss mit mir. Entschuldigung. Eines Tages werden wir mit den Füßen voran aus dem Haus getragen. Dann ist es gut zu wissen, dass wir eine vorbereitete Situation haben. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagte Jesus. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wohl dem, der jetzt schon weiß, wo er einmal sein wird. Ist das vermessen? Nein, das ist der gehorsame Glaube, der Gottes Zusage mehr traut als seinem eigenen Gefühl. Wie kann man sicher sein, ob das für mich zutrifft? Wie kann man das Anklopfen Jesu in unserem Herzen hören, der sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer das noch nie so eindeutig getan hat oder vielleicht den Wunsch verspürt, einen gründlichen Frühjahrsputz zu machen, den lade ich ein, hier und jetzt dieses Versprechen vor Gott abzugeben bzw. zu erneuern. Ich habe hier ein Gebet vorbereitet. Ich spreche mit Pausen zwischen den Sätzen, sodass jeder, der will, es leise für sich nachsprechen kann. Und wer als Zeichen der Zustimmung dazu aufstehen möchte, ist auch dazu herzlich eingeladen. Ich bete mit euch und für euch. Himmlischer Vater, ich stehe vor dir. Du kennst mich durch und durch, besser als ich mich selbst kenne. Ich weiß, dass du nur das Beste für mich willst. Doch du siehst auch die dunklen Ecken meines Herzens, meines Lebens und möchtest mit deinem Licht hineinleuchten. Ich bringe dir allen Unrat, allen Ballast, alle Sünden, die sich in mir angesammelt haben. Du weißt, dass ich mich mit manchen Bereichen ganz gut gewöhnt habe, an manche Bereiche ganz gut gewöhnt habe. Ich bekenne dir mein Versagen und meine Unfähigkeit, diesen Ballast mit eigener Kraft zu entsorgen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du auch für mich persönlich gelitten hast und gestorben bist. Ich habe Sehnsucht nach deiner Reinheit und Heiligkeit. Komm du als mein Heiland und Retter in mein Leben und erneuere die Bereiche, die du gerne verändern möchtest. Ich will dir ganz gehören und dir nachfolgen, denn ich und mein Haus wollen dir von Herzen dienen. Amen.